Hi, ich bin Rike.
Und ich bin Janina.
Und ihr hört Unverhüllt. Hallöchen, ihr Lieben.
Hallihallo, meine Liebe. Na, alles gut bei dir?
Ja, es ist heute mal, es ist wieder morgens, wenn wir aufnehmen, aber es ist heute mal ein totaler verregneter Morgen. Ich glaube, die anderen Male war es total schön und sonnig und ich gucke jetzt hier so raus und es ist so ein richtiges, gemütliches Podcast-Wetter eigentlich, könnte man sagen.
Also bei mir scheint die Sonne, bei mir ist hier so richtig das goldene Herbst-Feeling.
Wow.
Es geht auch so ein leichter Wind, der irgendwie so total angenehm ist. Ja, doch, ist richtig, richtig schön.
Wir sind ja heute nicht alleine.
Richtig, wir haben heute wieder die liebe Julia bei uns. Ihr habt es euch alle da draußen ganz oft gewünscht und uns immer wieder zurückgemeldet. Ihr wünscht euch nochmal eine Folge mit Julia zusammen. Wer sie vielleicht nicht kennt, bei Instagram Seelenmut. Wir haben bereits eine Folge mit ihr über Traumata. Und ja, heute mit einem ganz, ganz interessanten Thema, und zwar mit Essstörungen und Traumata, wie das Ganze dann zusammenhängt. Das habt ihr euch gewünscht, also da war ein großes Interesse da und gleichzeitig ist es aber uns auch ein absolutes Herzensprojekt, ja, dieses Thema mal aufzugreifen, total, weil ja, es darüber einfach noch nicht so viel gesprochen gibt. Ja, und dann heiße ich doch mal die liebe Julia willkommen.
Dankeschön, liebe Janina, und ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Oh ja, wir freuen uns auch so mega.
Schön.
Schön, dass du da bist.
Wie ist denn das Wetter bei dir, Julia?
Bei mir ist es wie bei Rike. Ich habe Podcast-Wetter. Es ist total herbstlich. Ich habe mir gerade noch einen Tee gemacht.
Schön.
Und ja, es ist ein bisschen grau, bewölkt, vielleicht leichter Regen, während wir aufnehmen. Also ja, perfekt zum Podcast aufnehmen.
Oh, schön. Ja, also die letzte Folge, die hatten wir ja, glaube ich, zu zweit aufgenommen, Julia und ich. Und da hatten wir auch über Trauma schon gesprochen und die ist wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen. Da haben wir wirklich das Interesse total gemerkt, vor allem auch einfach noch über Trauma allgemein mehr aufzuklären. Und irgendwie war die Folge so pickepacke voll, weil wir so viel Redebedarf hatten, dass wir dann auch wirklich gemerkt haben, ja, wir wollen eigentlich noch gerne auf den Zusammenhang von Trauma und Essstörung näher eingehen. Und das machen wir, also das holen wir jetzt heute einfach nach. Und wir wollten am Anfang euch noch mal kurz so eine ganz grobe Definition auch von Entwicklungstrauma geben, weil wir uns halt in dieser Folge wirklich nur auf Entwicklungstrauma beziehen.
Genau, weil es sonst einfach wieder zu groß wird, wenn natürlich dann noch das Interesse da ist oder es noch andere Traumata gibt, auf die eingegangen werden soll, dann können wir das bestimmt berücksichtigen und nochmal wann anders aufgreifen. Aber um hier einfach einen Rahmen für die heutige Folge zu schaffen, haben wir uns eben auf das Entwicklungstrauma fokussiert.
Genau. Genau. Möchte eine von euch gerne das nochmal kurz, Julia, du vielleicht als Gast und Expertin, sag ich mal, vom Thema einmal kurz nochmal einleiten?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, ich würde mal sagen, dass ganz, ganz viele unter dem Begriff Trauma immer sowas, ja, ganz Schlimmes vermuten, auch irgendwie was, was vielleicht mit Gewalt zu tun hat, also ganz, ganz große Dinge, die passiert sein müssen, und Entwicklungstrauma, da braucht es wirklich halt nur auch ganz kleine Dinge, also es entsteht im Prinzip dann, wenn wir uns als Kinder oder auch als Babys ja zu wenig oder vielleicht auch gar nicht von irgendwas bekommen, um uns ja normal entwickeln zu können. Also zum Beispiel Aufmerksamkeit, aber auch Bindung ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir brauchen, um ein Urvertrauen zu entwickeln und auch für unsere spätere Bindung und Beziehungen. Und deswegen braucht es halt wirklich nicht viel. Also es kann auch einfach, dass wir schreien gelassen worden sind zum Beispiel, oder dass wir einfach zu der Mutter keinen richtigen Kontakt aufbauen konnten, weil die das nicht konnte zum Beispiel oder krank war. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man jetzt anführen könnte. Aber es braucht halt wirklich nur was ganz, ganz Kleines. Also es muss nichts Großes oder irgendwas auch mit Gewalt zum Beispiel passiert sein.
Genau, ja. Und das ist auch echt ganz wichtig zu sagen, weil man halt, glaube ich, wenn man so das Wort Trauma hört, eben weil es eben diese Stigmata da gibt oder einfach so dieses Bild davon, es muss etwas Großes, Schlimmes passiert sein, um Trauma gehabt zu haben, dass man halt dann so akribisch in seiner Biografie sucht, wo ist mir denn sowas Schlimmes passiert? Und manchmal findet man das gar nicht, weil man sich eben nicht erinnern kann, weil man noch so klein gewesen ist und es auch wirklich nicht um diese Frage geht, irgendwer anderes hat irgendwas getan oder absichtlich gewollt oder nicht gewollt, sondern sind halt ganz oft wirklich auch so Dinge, die sich auch einfach ergeben haben können in der Entwicklung, also auch in der Erziehung vor allem oder auch schon vorgeburtliche Traumata können da mit reinspielen. Deswegen, es kann auch sein, dass du dich wirklich gar nicht erinnerst oder irgendwas finden kannst und trotzdem kannst du heute darunter leiden.
Genau. Genau. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, man sucht so in seiner Biografie, aber es muss auch nicht nur ein Erlebnis sein. Also oft ist es auch was sich über längere Zeit gezogen hat oder vielleicht sogar über die ganze Kindheit oder vielleicht ist es auch sogar was sich bis heute in der Bindung zu deinen Eltern irgendwie oder zu deinen Geschwistern widerspiegelt.
Ja, oder viele sind auch wirklich so Sachen, die zum Beispiel vor den ersten drei Lebensjahren passiert sind. Also es gibt ja auch diese infantile Amnesie, ne, dass Kinder extra sich an diese ersten drei Lebensjahre nicht erinnern können, was jetzt zum Beispiel während der Geburt passiert ist. Aber ich erlebe es auch immer wieder bei mir im Coaching, dass wir plötzlich darauf kommen, ja, wie war denn zum Beispiel deine Geburt? Hatte deine Mutter darüber was erzählt? Wie ging es ihr da zum Beispiel? Also auch gerade Frühchen zum Beispiel haben oftmals Entwicklungstraumata, weil sie eben im Brutkasten waren und gar keine Bindung zu ihrer Mutter aufbauen konnten. Ne? Und dadurch fehlt dann einfach auch schon mal ein ganz großes Stück von Urvertrauen.
Genau. Ich finde das auch total spannend, irgendwie am Ende so, sage ich mal, wenn man das bei sich selbst eben so ein bisschen sieht, dieses Thema, dass man dann einfach noch mal viel mehr nachträglich versteht und gleichzeitig dadurch auch schon so eine Entlastung erfährt. Gerade wenn man dann merkt, okay, es hat quasi, ich sag mal, eine Berechtigung, dass ich so leide und ich bin nicht falsch. Weil das ist ja auch so ein Lebensgefühl, was aus so einem Entwicklungstrauma irgendwie entstehen kann oder bei den meisten Betroffenen entsteht. Zumindest kann ich ganz doll da bei mir von sprechen, dass ich immer das Gefühl hatte oder auch noch oft habe, ich bin irgendwie falsch. Ich gehöre nicht in diese Welt, weil mir eben gewisse Bindungserfahrungen fehlen oder Bindungsabbrüche irgendwie da waren oder eben einfach in meiner Entwicklung gewisse Dinge nicht so gelaufen sind, wie es hätte laufen sollen oder können. Und dass bei mir irgendwie dieses Lebensgefühl, ich sage ganz bewusst Gefühl und nicht Glaubenssatz von ich bin falsch hier, entwickelt hat. Und das ist halt sowas, was ich ganz, ganz lange überhaupt nicht präsent hatte. Das war ganz oft einfach nur so ein unterbewusstes, ja, okay, irgendwie, ich klinge mich jetzt aus, weil ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht so richtig dazu. Und auch so, eben wenn man mit starken Belastungssymptomen noch zu kämpfen hat, in einer akuteren Phase von Trauma zum Beispiel, kennt man ja diese Stresssymptome, dieses Gefühl, nicht runterfahren zu können, immer total unter Spannung zu stehen. Und da hatte ich auch das Gefühl, irgendwas ist falsch mit mir. Ich kann einfach nicht entspannen, ich bin unfähig zu leben. Und das ist sowas, was ich total entlastend daran finde, wenn man eben sich mit dem Thema beschäftigt, dass es halt seinen Grund hat. Und deswegen finde ich das auch gerade nochmal so wichtig und schön, darüber heute mit euch zu sprechen.
Ja, voll. Danke für die Worte. Ich habe mich da drin gerade auch total wiedergefunden, weil so ging es mir ja auch. Also ich hatte von klein auf, boah, ich glaube schon seit ich im Kindergarten war, war bei mir dieses Gefühl von, irgendwie habe ich nicht so einen richtigen Platz auf dieser Welt und irgendwie fühle ich mich immer anders. Also ich war immer anders als Kind. Ich habe mich nie in der Gruppe zugehörig gefühlt. Ich habe immer gedacht, boah, wie kannst du jemanden auch nachahmen? Also ich habe voll oft auch Freunde nachgeahmt in meiner Kindheit und dann ist das selbst auch meinen Eltern aufgefallen, so warum fällst du dich denn jetzt so wie die und die Freundin? Und ich wusste aber auch nie, warum ich das mache. Also ich glaube, ich habe immer mir gewünscht, irgendwie dazuzugehören und eben auch ja, irgendwie wie so ein Kind halt zu sein, ne? Frei zu sein und irgendwie auch im Spielen zum Beispiel aufgehen zu können. Aber ich konnte es nicht. Ich war schon als Kind voll oft, dass ich mich gar nicht lange irgendwie beschäftigen konnte oder auch ruhig sein konnte. Und das hatte sich dann halt auch in den späteren Jahren dann immer mehr gesteigert. Und dann kamen natürlich noch ein paar andere Sachen dazu. Wir hatten ja auch schon mal über das Thema Mobbing gesprochen zum Beispiel. Und das stärkt dann halt auch ungemein dieses Gefühl von, naja, ich bin nicht richtig, ne? Irgendwas ist falsch mit mir. Und also es muss irgendwas an mir ja sein, ne? Weil andere können sich ja auch entspannen, andere können ja auch ganz frei sein und irgendwie in den Tag leben. Also warum ist das bei mir so?
Ja, total.
Ja.
Also das macht ja auch irgendwie total Sinn, sag ich mal, wenn schon so eine Grundbasis da ist, eben dieses Lebensgefühl, mit dem man irgendwie groß wird, so irgendwie bin ich nicht richtig hier und irgendwas muss, also irgendwas stimmt mich nicht mit mir und dann kommt quasi so ein Grund obendrauf, wie ich werde gemobbt, also aktiv, dass andere dir sagen, du bist irgendwie falsch und dass das dann natürlich irgendwo zusammen dann dazu führen kann, dass man irgendwas entwickeln muss, um damit überhaupt klarzukommen und ich glaube, wir alle drei haben irgendwie bei uns festgestellt, dass wir irgendwann nicht mehr konnten und irgendwas brauchten für dieses Problem quasi, was wir hatten, dass wir da nicht rauskamen aus diesem Lebensgefühl, irgendwie nicht dazu zu gehören oder irgendwie immer unter Stress zu stehen. Und da wollten wir ja heute vor allem auch drauf eingehen, dass für uns alle drei eben diese Essstörung unter anderem eben ein super guter Lösungsversuch war. Ich sage jetzt super gut, weil es hat halt super gut funktioniert und uns auch irgendwo gerettet. Und deswegen ist es auch nicht falsch, quasi eine Essstörung zu entwickeln. Es ist eigentlich nur eine Lösung.
Ein Rettungsversuch.
Voll. Und zwar ein sehr natürlicher von unserem Körper oder auch von unserem seelischen Anteil in uns. Und deswegen ist es auch nichts, was falsch mit dir ist, wenn du immer noch eine Essstörung hast und vielleicht das Gefühl hast, das nicht loswerden zu können, sozusagen, wenn eben diese Wurzel noch nicht gefunden ist, weil diese Essstörung hat halt eben ihre Funktion.
Total.
Ja, das ist richtig gut, dass du das gerade auch nochmal sagst, dass sich keiner dafür schämen muss, weil ich glaube, es gibt immer noch so viele Leute, die sich trotzdem nicht respektiert fühlen, ne? Weil sie zum Beispiel halt nicht irgendwie untergewichtig sind oder irgendwelche Vorgaben erfüllen. So ging es mir ja auch immer, weil ich eben nicht so eine klassische magersüchtige Patientin war. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, ne, es ist ein Überlebensmodus, in dem man schaltet und wieso, es ist ein Rettungsanker, das ist eigentlich ein echt gutes Bild. Und deswegen darf es auch da sein, es hat eine Berechtigung.
Genau. Ich finde, das passt halt so gut zu diesem Ich-bin-falsch-Gefühl, weil ich habe halt die ganze Zeit gedacht, toll, jetzt habe ich auch noch diese Essstörung und ich werde sie nicht los. Und ich hatte immer das Gefühl, so, ich werde damit auch irgendwo gestraft, dass ich halt irgendwie nicht glücklich sein darf. Und das ist ja einfach doppelte Last, wenn man sich das selbst dann auch noch so sagt. Und deswegen finde ich das immer so wichtig zu betonen, dass so eine psychische Erkrankung, die jetzt auch, ich sag mal, an der Oberfläche ist und sehr symptombehaftet ist, jetzt so mit den Essensregeln und Abnehmen und so weiter, dass das einfach ganz, ganz wichtig für dich in dieser Zeit eben war und dass deswegen das auch nicht schlimm ist, dass das passiert ist oder dass das zeigt, dass du irgendwie falsch bist. Und du dich dazu ja auch nicht aktiv entschieden hast, jetzt krank zu werden. So.
Ja, richtig. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und gerade auch, wie du gesagt hast, dieses Gefühl von, boah, jetzt habe ich noch eine Essstörung. Ne? Da haben ja auch ganz, ganz viele dieses Gefühl, ich darf vielleicht auch gar nicht am Leben sein. Ne? Ich habe es irgendwie gar nicht verdient, auch irgendwie, dass mir Glück passiert, dass es mir überhaupt gut geht. Also das sind auch wirklich so, schon fast so in die depressive Richtung auch Glaubenssätze, die wirklich so, so tief sind. Da braucht es auch echt lange, bis man die loslassen darf und auch irgendwie die Gründe dahinter findet, warum die so tief verankert sind.
Ja, oder auch dieses Gefühl so, mir fehlt etwas. Und ich brauche etwas, also so dieses, was man als Kind vielleicht auch gar nicht greifen konnte. So, man merkt, es fehlt gerade irgendwas, aber man weiß nicht was. Und vielleicht hatte man als Kind irgendwie das Gefühl, dass alles aus den Fugen gerät und auf einmal nichts mehr kontrollierbar ist, weil man einfach noch ein Kind ist und irgendwie alles passiert, was einem aber nicht gut tut und was einem keinen Halt gibt. Und man sich dann in dieses kontrollierte einer Essstörung stürzt, wo man dann auf einmal Halt findet, weil man es kontrollieren kann in diesem Moment und es einem ein Stück weit Sicherheit gibt, weil man ist ja dann selbstbestimmt und ist in diesem Fall nicht abhängig von den Erwachsenen oder von den Eltern. Also das war so bei mir immer so ein Thema, so dieses, ich schaffe mir selber Halt.
Boah, ja. Da hast du gerade so einen richtig, richtig schönen roten Faden gezogen. Also erstmal danke für deine Erfahrung, Janina, weil ich glaube, darin können sich viele sehr wiederfinden, also ich auf jeden Fall, weil du hast im Prinzip jetzt auch nochmal so deutlich gemacht, dass es, also einmal die Funktion der Essstörung, aber auch, dass es halt, ja, um diese Ablösung geht von einem toxischen Raum oder so, also jetzt ein...
Ja.
Also sei es jetzt, man ist in der Familie oder man ist woanders oder es passieren immer unkontrollierbare Dinge und man kommt da nicht raus. Und dass diese Essstörung so eine Fluchtmöglichkeit auch bietet, um endlich mal etwas zu haben, was man kontrollieren kann, wo man nicht ausgeliefert ist. Und es heißt ja auch Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma, weil es eben ganz viel um diese sichere Bindung geht. Und wenn man eben nicht sicher gebunden ist und irgendwie trotzdem abhängig ist ja von Bezugspersonen oder von gewissen, ja, von Fürsorge und so weiter und einfach nicht einfach raus kann aus dieser Situation oder dem Umfeld, dann braucht man ja irgendetwas anderes, wohin man gehen kann, wo man sich sicher fühlt. Und das kann eben so eine Essstörung sein. Und so war es auf jeden Fall auch bei mir. Ich habe mich in meinem Körper nicht mehr sicher gefühlt. Ich habe mich zu Hause, in der Schule, ich habe mich nirgendwo mehr sicher gefühlt. Und für mich war die Essstörung dann einfach der absolute letzte Fluchtweg, um wieder irgendwas zu haben, wo ich mal gefühlt kurz durchatmen kann und mich sicher fühlen kann.
Ja. Was ist vielleicht auch, also was ich bei mir bei Klienten oft noch merke, vielleicht Julia, hast du sowas vielleicht auch schon mal erlebt, bei vielen ist die Essstörung oder der Weg in die Essstörung so eine Trotzreaktion. So dieses, ich komme aus einem strengen Elternhaus, es wird viel Leistung erwartet, jeder will etwas von mir und jeder versucht mich zu kontrollieren, zu formen, auf einen Weg zu bringen und dann viele meiner Klienten dann einfach, ja, aus Trotz gesagt haben, okay, dann mache ich jetzt was, was ihr nicht kontrollieren könnt. Das ist meine Autonomie, da kann mich keiner drin bremsen und deswegen kontrolliere ich mein Essen, weil ihr da kein Mitspracherecht habt. Ihr bestimmt alles in meinem Leben, aber das nicht. Das finde ich immer ganz spannend und auch total nachvollziehbar.
Ja, also ich muss sagen, habe ich auch tatsächlich, dass gerade dieses Autonomieerleben, was du angesprochen hast, ganz, ganz wichtig ist. Also es ist ja auch eine Schutzstrategie, die dahinter steht, gerade wenn wir auch so ja sehr überfürsorgliche Eltern hatten, ne? Auch so Glucken vielleicht, die immer wollen, dass dem Kind gar nichts passiert, die das Kind auch nie irgendwie selbst bestimmen lassen, dass die dann in so einer Pubertät auch dann anfangen, plötzlich was Eigenes endlich mal machen zu wollen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und da spielt dieser Aspekt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich erlebe tatsächlich aber auch mehr so die andere Seite, sage ich mal, denen es ganz, ganz wichtig ist, Nähe zu sichern.
Mhm.
Also die streben schon auch danach nach Kontrolle, auch sich abzugrenzen. Aber ich erlebe es also und sowas für mich auch eher in meiner persönlichen Geschichte, dass ich mehr, ja, eigentlich nichts Böses wollte. Ich wollte nicht unbedingt, ja, meinem Eltern zeigen, jetzt bin ich auch endlich mal krank oder jetzt kann ich mich abgrenzen, sondern ich wollte mehr einfach die Aufmerksamkeit haben durch diesen sekundären Krankheitsgewinn. Mir ging es eigentlich mehr darum, mich ja irgendwie wieder an meine Eltern zu binden, weil ich immer das Gefühl hatte, da fehlt extrem viel. Also irgendwie war ich so gefühlt so ein ganzes Universum entfernt von ihnen, auch wenn sie meine Eltern sind. Also es ist ein ganz komisches Gefühl. Und ich hatte so das Gefühl, durch diese Krankheit, konnte ich irgendwie mich halt auch so ein Stück weit abhängig machen. Also ich wurde eher mehr eben so ins andere Extrem, sehr viel allein gelassen, musste sehr früh so auf eigenen Beinen stehen, auch durch die Internatszeit, bin früh von zu Hause weg. Und wollte dann später eher wieder zurück. Also ich wollte mehr so wieder Kind sein dürfen, ne? Also auch Verantwortung abgeben und ja, einfach mich fallen lassen. Also wieder so dieses kleine Mädchen sein, was behütet wird, was irgendwie auch mit dem Hintergedanken, da kann mir vielleicht auch nichts passieren. Also für mich war gerade auch die Essstörung schon auch eine Form, dass wenn ich meinen Körper irgendwie sehr dünn halte, ne, und sehr so, ich sag mal, sehr maskulin, kindlich. Also sehr so ein bisschen auch kantig, ne, und gar nicht weiblich, nicht rund, auch keine Periode und solche Sachen, dann passiert mir auch nichts, ne? Dann bin ich nicht attraktiv, auch zum Beispiel für Männer, dann kann ich auch nicht angegriffen werden, keiner spricht mich an. Also ich wollte eher mehr so ins andere Extrem. Mir ging es gar nicht so sehr um so eine Rebellion so ein bisschen zu zeigen, sondern mehr so, bitte haltet mich, ne? Nehmt mich wieder in den Arm, lasst mich irgendwie Kind sein.
Aber konntest du das dann annehmen in dem Moment? Also haben deine Eltern sich dann so verhalten, wie du erhofft hattest? Und wenn ja, konntest du das annehmen?
Das war so ein bisschen die Krux tatsächlich. Am Anfang fiel das gar nicht so stark bei mir auf und dann kam es so zu diesem Moment, wo natürlich irgendwann so das Gewicht, das Essverhalten einfach auffällt und dann, ja, dann wollte ich es tatsächlich nicht mehr. Also es war dann schon so, ich habe dann plötzlich diese Kontrolle bekommen und diese Aufmerksamkeit und noch ist doch was, komm, ich mach dir auch was. Und dann war ich aber schon so tief drin in dieser Krankheit auch und so identifiziert mit dieser Person in mir, dass ich dann mich wieder so bevormundet gefühlt habe und dann war das eine extreme Ambivalenz. Auf der einen Seite, ich mache damit irgendwie meine Eltern kaputt, ich sehe, denen geht es damit nicht gut und auf der anderen Seite brauche ich extreme Bedürfnisse, die aber auch nicht erfüllt werden. Also es war sehr schwierig und ich konnte es zum Schluss auch nicht annehmen. Also dann kam ich auch wieder eher in die Richtung, nee, ich habe da jetzt meine Parallelwelt, da fühle ich mich jetzt sicher, ich muss mich da jetzt abgrenzen, ich kann das gar nicht mehr anders. Also da konnte ich dann die Fürsorge leider auch nicht mehr so annehmen und das war, wo ich mich auch so geärgert drüber habe, weil ich gedacht habe, boah, jetzt hast du ja endlich das erreicht, was du wolltest und jetzt findest du es aber auch blöd, ne? Also jetzt bin ich so geleitet von dieser Kontrolle im Kopf und von diesem, nee, du darfst es denen nicht zeigen und du darfst nicht sagen, dass du krank bist, behalt das ja für dich und so. Also ich war ja auch sehr in dieser Proana-Gruppe damals drin in der Zeit und da ist Verschwiegenheit ein ganz, ganz großes Thema und deswegen war das dann, ich war sehr hin und her gerissen, aber ich konnte es leider dann noch nicht mehr annehmen. Also das kam dann erst sehr, sehr viel später, wo ich mich mit dem Thema begonnen habe, auseinanderzusetzen und auch mal hinterfragt habe, ne? Also was bringt mir das alles und wo ist denn da eigentlich meine Wurzel? Dann kam das später wieder. Also es ist schwierig, es ist so komplex leider und irgendwie so verworren, weil man ja auch selbst weiß, hey, ich sabotiere mich die ganze Zeit selber im Kopf, aber auf der anderen Seite, ich kann es auch nicht lassen, ne? Ich komme auch nicht raus, weil es gibt mir zu viel.
Genau, so war es nämlich bei mir auch. Also ich war dann auch irgendwann an dem Punkt, wo ich es dann nicht zulassen konnte und mich bevormundet gefühlt habe und dann auch viel Ärger und Wut durch dieses Bevormunden kam, wodurch die Distanz noch viel größer geworden ist und das mich wiederum in meinem Glaubenssatz dann darin bestärkt hat, ich muss alles alleine schaffen. Also, wie du gerade auch gesagt hast, das hängt alles so eng miteinander zusammen und es ist so ein Wechselbad der Gefühle und der Intentionen da hinten dran, dass man das wirklich Stück für Stück aufdröseln muss, um zu gucken, okay, wo passt jetzt welches Puzzleteil hin und was war wo und wann die Intention dahinter. Aber ich denke, eins ist so bei uns allen dreien, so dieses Autonomie, sich ein Sicherheitsnetz schaffen und vor allen Dingen ein Sicherheitsnetz schaffen, bei dem man von niemand anderem abhängig ist, außer von sich selbst.
Ich finde es halt mega spannend, dass bei dir, Julia, das quasi so ein Versuch war, dich an deine Eltern mehr binden zu können, in diese Essstörung zu gehen. Und bei Janina klang das jetzt so, ne, hast du gesagt, mehr so, dass es so oder du hast von Klienten erzählt, die so eine Trotzreaktion hatten.
Ja,
ne?
Genau. Also bei mir war das dann erst, als dann so eine Annäherung wieder da war, kam es dann eher bei mir. Aber von vornherein erstmal nicht.
Okay, weil das finde ich irgendwie spannend, weil im Prinzip, wenn man halt so eine Essstörung entwickelt, kann man ja keine Bindung dann eingehen. Also das ist so verrückt, also man versucht, also bei dir, Julia, du wolltest irgendwie eigentlich Bindungen dadurch erreichen, aber in dieser Essstörung bist du ja absolut abgegrenzt. du lebst ja wirklich in deinen Regeln, du spaltest dich von deinem Körper ab, du kannst Nähe gar nicht zulassen. Das ist ja eigentlich dann nicht möglich sozusagen. Und es ist ja auch so ein Schutzraum. Und durch so eine Trotzreaktion kann man ja auch keine Bindung dann mehr erhalten, weil man sich ja eben abgrenzt. Und eigentlich steckt ja aber hinter diesen ganzen Versuchen das Bedürfnis, diese Bindung eigentlich zu stillen. Das finde ich halt so verrückt daran. Also im Prinzip ist eine Essstörung in dem Sinne dann immer so eine Form von Selbstverletzung auch.
Ja.
Weil man sich selbst eigentlich diesen Wunsch verwehrt, in Bindung gehen zu können. Und das ist was ich bei mir ganz, ganz doll immer noch feststelle. Obwohl ich die Essstörung schon wirklich weitestgehend loslassen kann und immer mehr ausschleichen lasse, merke ich bei mir immer noch diesen Anteil, der wahnsinnige Angst davor hat, so Bindung wirklich zuzulassen und auch zu halten, weil ich so viel Angst vor dieser Verletzung habe, die eben eine gehaltene Bindung mit sich bringt oder mit sich bringen kann. Und das finde ich so verrückt, weil ich habe mir eigentlich nie was anderes gewünscht, als mich sicher zu fühlen, als Bindung zu bekommen, Liebe zu bekommen, einfach nur ich sein zu dürfen. Das ist so das, was jeder sich wünscht, einfach nur bedingungslos geliebt zu sein und sicher zu sein. Und das ist ja das, was uns alle Menschen irgendwo miteinander verbindet. Wir brauchen alle Bindung. Und dann habe ich aber diese Essstörung entwickelt. Und das war für mich auch eine fucking Selbstverletzung, weil ich dadurch überhaupt keine Möglichkeit mehr hatte, mich zu binden. Und dieses "Ich kann mich nicht binden" ist immer noch ein Anteil, der in mir irgendwo geblieben ist. Und das finde ich halt so verrückt an dem Ganzen. So, man rettet sich irgendwo durch diese Essstörung und gleichzeitig verwehrt man sich genau das, was man eigentlich braucht.
Ja, also vielleicht ist bei mir gerade wieder sehr aktuell das Thema, also gerade der Zusammenhang zwischen Bindung und Essstörung. Ich gerade auch merke, ich muss wieder sehr gegenhalten gegen die Essstörung, einfach weil ich in letzter Zeit sehr in meinem Bindungsgefühl verletzt worden bin und da ja sehr viel zerbrochen ist, wo dann natürlich das Ganze wieder getriggert hat mit diesem "Ich verliere eine Bindung", es wiederholt sich etwas in meinem Leben, ich bin wieder nicht sicher gewesen. Es bestätigt mich darin, ich bin nirgendwo sicher, außer in Bindung mit mir selbst. Ja. Und halt auch gleichzeitig wieder dieser Selbstwert mit "Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich habe es nicht verdient, in eine sichere Bindung gehen zu dürfen." Und das sind alles diese Muster, die ja es dazu kommen lassen, dass ich mich wieder in etwas flüchte, was mir ein Stück weit das Gefühl gibt, in Bindung zu sein, und zwar nur mit mir selber, aber dadurch isoliere ich mich ja komplett. Also ich nehme mich ja von sämtlicher Bindung raus, nur um in dieser Druckschlussbindung mit mir selbst zu sein.
Ja, diese sichere, vermeintlich sichere Bindung so, ne? Dass man, also man kann sich ja im Prinzip auf nichts und niemanden mehr verlassen, wenn man so ein Bindungstrauma hat. Also es fühlt sich ja so an, als wäre man halt einfach nicht sicher. Aber in dem, was man kontrollieren kann, also sein Essverhalten, sein Körper, da fühlt man sich dann sicher. Und gleichzeitig ist es trotzdem eigentlich ein ständiges Gefühl von Stress und Druck und Anspannung. Also zumindest war es bei mir immer so, dass ich eigentlich in der Essstörung mich auch nie sicher gefühlt habe.
Nee, ja.
Ja. Also das ist ja irgendwie auch das Verrückte, man rennt ja immer eine Illusion hinterher, genau. Sowohl nach Kontrolle als auch nach Sicherheit. Und ich finde, Janina hat nochmal einen ganz wichtigen Aspekt mit reingebracht, den ich auch in meinem persönlichen Geschichte erlebt habe, aber auch von anderen mitbekommen, dass dieses Wiederholen auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ne? Wenn man diese Erfahrung macht, das bestätigt sich auch immer wieder, ne? Was passiert mir vielleicht immer wieder, dass das Gleiche, also die gleiche Tat, die gleiche Bindung, die ich verliere oder solche Sachen, dann klar, dann fühlt man sich extrem in seinem Glaubenssatz bestätigt. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich werde nicht geliebt, ich bin auch nicht wertvoll genug vielleicht, um irgendwie Richtig. Mal jemanden kennenzulernen, der es ernst mit mir meint. Und das ist halt super schwierig, ne? Weil man kann ja. denen das nicht rational wirklich erstmal im ersten Moment klar machen, dass es eigentlich manchmal eine Aufgabe ist, ne, auch dahinter zu schauen, was steht denn hinter diesem Bindungsmuster. Also ich erlebe es ganz häufig, dass solange auch die Menschen damit identifiziert sind, manche fühlen sich da drin auch wohl, nicht alle, aber viele mögen auch ganz gerne so ein bisschen diese, ja, ich nenne es mal Opferrolle teilweise, und die ziehen auch manchmal das leider dann dadurch an, ne?
Ja.
Dass sie immer wieder an toxische Beziehungen geraten, immer wieder an auch narzisstische Menschen, gerade die irgendwie sie ausnutzen, ne?
Ja.
Und
ja.
das ist halt super schwierig auch.
Oh ja, ja, ich merke da auch gerade wieder so total ein Muster bei mir, und zwar, also ich bin da noch nicht so gut drin, eben eine Bindung zu halten. Ich kann ganz gut Bindung eigentlich eingehen, also weil eben mein Bedürfnis danach super, super groß ist. Und das ist auch so eins von so Kennzeichen von so Bindungsdrama, dass man eigentlich ja so einen Nähe-Distanz-Konflikt auch hat. Also man sucht intensive Bindung, aber kann es eigentlich nicht zulassen. Und ich ertappe mich dann immer wieder dabei, wie ich eben versuche, es immer wieder zu versuchen, jetzt zum Beispiel auch so Liebesbeziehungen in der Vergangenheit einzugehen. Und ich konnte, also ich bin quasi mit mir selbst gescheitert, sag ich mal, weil es halt für mich zu angstbesetzt war, in dieser Bindung zu bleiben. Und es ist dann ja auch ein wiederkehrendes Muster, dass ich dann immer wieder als Trost sozusagen die Essstörung hatte. Also da ist so auch so wieder der Zusammenhang bei mir gewesen mit der Essstörung, dass ich, okay, ich schaff's jetzt nicht, mit dem Mann zusammen zu bleiben. Also entziehe ich mich diesem Ambivalenzgefühl und diesem Schmerzgefühl. Und was dann noch übrig bleibt, ist zumindest die Essstörung. Und da habe ich zumindest noch etwas, was mir irgendwie Halt und Sicherheit gibt oder auch eben irgendeine Form von Bindung. Und das ist halt auch so ein, sag ich mal, doofes Muster, was sich immer wiederholt hat bei mir, dass ich immer wieder meinem Innersten dann auch so gezeigt habe, ja, also im schlimmsten Fall hast du immer noch deine Essstörung. So.
Ja, immer so ein Backup.
Ja, das Backup, genau.
Das Sicherheitsnetz, ja.
Und das ist ja auch dann wirklich so die Krux, sag ich mal, dass man mal wirklich da in diesem unsicheren Modus aber bleibt, sag ich mal, in dieser Bindung drin bleibt und sich mal nicht auf sein altes Backup verlässt, sondern mal versucht, eben zu vertrauen, ist ja nichts anderes als Vertrauen eigentlich, sich in so eine, ja, Verschmelzung von zwei Individuen dann irgendwie einzulassen und mal wieder sich neuen Erfahrungen zu öffnen und vielleicht auch mal wirklich die Erfahrung machen zu können, hey, ich werde vielleicht diesmal nicht enttäuscht.
Ich finde das so krass, wie es in mir gerade arbeitet, weil in mir sind gerade wirklich diese zwei Stimmen, so dieses, ja, dann gehst du halt in diese Bindung, aber guck, wie es mir jetzt gerade geht.
Ja.
Richtig beschissen, nur weil ich mich darauf eingelassen habe, weil ich vertraut habe. Und in Wirklichkeit hat es gar nichts gebracht, dass ich das ausgehalten habe, weil es hat sich ja doch wieder bestätigt.
Aber, kann ich voll verstehen, aber da fällt mir auch geradezu ein, dass es ja eigentlich auch irgendwo oft passiert, dass man sich leider immer schnell wieder in eine selbe Art von Bindung verliebt oder dieselbe Art von Bindung sucht.
Ja.
Und diese Art von Bindung, die aber eigentlich nicht gut tut. Und das ist nichts, wofür du was kannst, was du aktiv willst, dich quasi immer wieder in eine nicht erfüllte Bindung oder also eine, dass du dich immer wieder in eine Bindung begibst, die dich eigentlich nicht glücklich machen kann. Weil das ist halt dein Bindungsmuster in dir drin. Mhm. Das ist dieses von Geburt an erlernte, sag ich mal, Muster. Das und das gibt mir Sicherheit, das und das erfüllt meine Bedürfnisse. Also ist das etwas, also so ein Bindungsmuster, so ein Bonding quasi, was in dir drin schon ganz, ganz früh dann angelegt ist. Und es kann halt sein, dass du dich halt deswegen immer wieder in dieselbe Art von Mensch verliebst oder einfach in einen Menschen, der mit denselben Verhaltensweisen dir eben diese Sicherheit liefert, aber dann das immer wieder scheitert, weil das halt was Altes ist, was dich damals schon nicht glücklich gemacht hat, aber was dir irgendwie deine Existenz gesichert hat und du kommst da halt nicht raus quasi und das ist quasi kein in Stein gemeißeltes ich kann nie glücklich werden in Beziehungen, sondern es ist halt was in dir veranlagt ist, aber was wogegen man sich quasi eigentlich schon aktiv, sag ich mal, wenn man es erkannt hat, auch entscheiden kann und das erkennen muss, sag ich mal, dass man sich immer wieder in dieselben Bindungen verliert, von denen man sich so viel verspricht, aber eigentlich nur enttäuscht werden kann.
Ja, das hast du schön gesagt, Rieke. Also ich finde auch, das ist nicht einfach zu erkennen. Also ich glaube, man muss dafür auch bereit sein, das zu erkennen. Und ja, manche brauchen nochmal eine Bindung, nochmal jemanden, der irgendwie gleich ist, der halt sein Muster irgendwie mitbringt, was einem was gibt. Aber ich glaube, Janja, du darfst da trotzdem irgendwie einfach ja auch ein bisschen achtsam mit dir umgehen und dir das vielleicht auch verzeihen. Also ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man sich da nicht noch selber bestraft für, ne? Und dann sagt, ah ja, jetzt, dann verdiene ich heute erst recht kein Essen oder dann verdiene ich heute erst recht keine Liebe oder nicht das, was ich mir vielleicht vorgenommen habe, sondern es ist auch okay, immer wieder in diese Beziehung so ein bisschen drauf reinzufallen vielleicht, ja, und diesem Menschen Vertrauen zu schenken, auch wenn das unheimlichen Schmerz auslöst. Aber es braucht manchmal leider immer wieder auch diese Bestätigung und es kommt aber trotzdem irgendwann der Punkt, wo du für dich merken wirst, ah, okay, nee, das ist ein Muster, dass ich nicht mehr weitergehen möchte. Ich bin aber jetzt so weit gefestigt oder ich habe vielleicht auch aktuell diese Selbstregulation, um da rauszukommen und das hat man nun mal nicht von Anfang an, weil ansonsten würde man ja nicht immer wieder darauf, ich sag mal, reinfallen.
Genau.
Also es ist okay und du wirst es erkennen zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, also ich bin momentan auch sehr dankbar darum, dass ich das gerade so spüre und ich mittlerweile ja auch schon längst an diesem Punkt bin, wo ich auch weiß, welche Funktion die Essstörung bei mir hat und ich dadurch ja jetzt deutlich achtsamer damit umgehen kann. Bei mir kommt dann noch ein anderes Thema dazu, aber das greifen wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge auf. Aber ja, es ist oft so, entweder man sucht nach jemandem, der einem das gibt, was man
kennt.
Was man kennt, genau, auch wenn es einem nicht gut tut. Oder man sucht nach jemandem, dem man selber das geben muss, was man schon immer geben muss. Versteht ihr, was ich meine?
Voll.
Verstehe ich total. Also hast du perfekt zusammengefasst, da gibt es nichts mehr zu sagen.
Oder halt was man sich wünscht, was man sich selbst wünscht. Also ich kenne das von mir manchmal, dass ich dann irgendwie in Beziehung lande, wo ich die ganze Zeit das gebe, was ich mir eigentlich wünsche. Weil ich halt so sehr hoffe, dass ich es dann ja zurückbekomme. Aber das sind dann immer so Menschen, die das nicht zurückgeben. Und da verliere ich mich selbst dann so drin, bis ich es dann beende und merke, dass ich mich komplett verausgabt habe, sage ich mal, und dass ich wieder zu mir zurückfinden muss. Und das finde ich auch irgendwie total krass, dass es immer irgendwie so ein Gefühl von Ausgeliefertsein ist und dann erkennt man es aber irgendwann. Und ich glaube auch, dass es ein Learning ist, dass man da irgendwann dann tatsächlich besser drin wird, das schon früher zu erkennen. Ja.
Ja. Also ich denke auch, so der Schlüssel von dem Ganzen ist, glaube ich, auch einfach so den richtigen Moment abzupassen, wo man in der Lage ist, vielleicht seine Verhaltensmuster ein Stück weit zu reflektieren und gleichzeitig auch einen gesunden Weg zu finden, mit sich selbst in Bindung zu kommen, um dann auch eine gesunde Bindung aufbauen zu können. Und das natürlich vielleicht auch mit Hilfe von Coachings, Therapien oder so, einfach mal zu gucken, hey, wo ist vielleicht ein Muster, was sich irgendwie durchzieht? Wo ist vielleicht etwas, was meine Kindheit sehr stark geprägt hat? Welche Gefühle sind davon da und warum sind die aufgekommen? Um einfach, ja, das Ganze für sich in Balance zu finden, um mit sich selber glücklich zu werden und dann gegebenenfalls auch die Bindungen zu bekommen, die man möchte. Nicht nur in Liebesbeziehungen oder Partnerschaften, sondern auch in den Beziehungen zu Eltern, Freunden. Ja.
Ja, genau. Ich würde vielleicht das noch durch einen Punkt ergänzen, den hatten wir jetzt irgendwie auch noch gar nicht zum Thema Entwicklungstrauma. So ein bisschen die körperliche Seite. Ja. Ne? Also ich meine, es geht ja vor allen Dingen um Spüren beim Thema Trauma. Es geht darum, überhaupt wieder dieses Fühlen und dieses Spüren auch, wenn man zu sich zurückkehrt ein Stück weit und wieder auch seinen Körper nicht länger als Feind sieht, ne? Sondern einfach als vielleicht als ein Medium, um durch die Welt zu gehen, manche auch als Freund, dass es so wichtig ist, diese Spannung, die dieses Trauma ja auch verursacht hat, und manche wissen gar nicht, dass sie die ganze Zeit in einem Überlebensmodus sind und total ausgebrannt eigentlich sind und eine extreme Grundanspannung haben. Mhm. Das braucht auch super viel Zeit und Mut, überhaupt sich dem zu stellen und zu sagen, ach, ich schau mal, wirklich in die Entspannung zu kommen, und was kommt denn dann da alles hoch, weil ganz oft ist das so überflutend für einen. Also so ging es mir am Anfang, als ich mit dem Thema noch überhaupt nichts wusste, aber mich nie entspannen konnte und gesagt habe, irgendwie muss ich das ändern, weil es kann ja nicht sein, dass ich immer im Burnout lande und irgendwie einen ganzen Tag nur mache und tue und schon um 8 Uhr das Gefühl habe, ich muss jetzt die Welt retten und meine To-Do-Liste abarbeiten. Ja. Also das hat halt auch ganz viel mit Spüren und vor allen Dingen dieser Spannung zu tun, also dieser Trauma-Energie, ne, die im Körper ja auch dann stecken geblieben ist.
Genau. Wer da nochmal ganz tief, sage ich mal, einsteigen will in dieses Körperliche, kann auch gerne nochmal in die Folge von Julia und mir reinhören. Da haben wir auch nochmal so ein bisschen detaillierter eben das mit dem Fight or Flight und dem Feststecken in diesem Überlebensmodus aufgedröselt, sage ich mal. Aber ich finde es richtig gut, Julia, dass du es jetzt gerade nochmal ansprichst, weil das war auch bei mir tatsächlich ganz lange nicht irgendwie. Also, dass ich es in diesem Lichte gesehen habe, diese Grundanspannung vor allem und woher die kommt und dass eben meine Essstörung für mich da so unglaublich gut funktioniert hat. Also, so, wer möchte schon in einem Körper leben, mit dem man sich einfach permanent gestresst fühlt, unwohl fühlt, nicht in Kontakt kommen möchte, wenn man sich entspannt, plötzlich überflutet wird oder das Gefühl hat zu sterben? Wer möchte schon in einem Körper sein, der sich nicht sicher anfühlt oder gar unwohl? Und das ist natürlich dann, ja, ich sag mal, ein guter Kompromiss zu sagen, okay, ich verändere einfach ganz viel und lebe nur noch im Kopf und spalte mich von meinem Körper ab. Dann spüre ich wenigstens nicht dieses ganze Unerträgliche in mir drin. So war es bei mir immer. Und dadurch, dass ich jetzt immer mehr in Kontakt mit meinem Körper wieder komme und in einem Körper auch bleibe, in einer Figur auch so, die mich an auch alte Zeiten erinnert, wo Gefühle hochkommen, merke ich erst, was ich die ganze Zeit über Jahre versucht habe, quasi von mir fernzuhalten. Und ich finde da diese Parallele einfach, dieses Körperliche von Trauma und Essstörung einfach so spannend auch, muss ich sagen. Wie gut es einfach für mich funktioniert hat, nicht in meinem Körper sein zu müssen, durch Hungern oder viel Sport, durch im Kopf sein anstatt im Gefühl. Und dass für mich dieses gerade auch viel Sport machen und irgendwie was wegregulieren und vor allem sich auch beruhigen und Spannung abbauen. So, Sport ist für mich ja so ein Spannungsabbau von dieser Trauma-Energie, dass das halt so gut funktioniert hat und natürlich jetzt voll anstrengend ist, sage ich mal, für mich jetzt erstmal komplett neu so eine Selbstregulation zu erlernen.
Ja, das glaube ich dir. Also dieses Selbstregulationsfenster ist halt bei manchen wirklich so eng gepolt. Ne? Ja. Also wie du auch sagst, das ist so anstrengend auch mit sich selber auszuhalten. Und ich glaube, deswegen funktioniert nicht nur eine Essstörung gut, sondern an der Stelle jede Form von Sucht funktioniert super, weil es ist einfach eine Vermeidung des eigenen Ichs, ne? Weil man betäubt sich ja durch, egal ob es jetzt Drogen sind, Alkohol oder halt die Essstörung. Es schafft eine extreme Parallelwelt und man ist von diesem Schmerzkörper, von dem Ich abgetrennt, ne? Und deswegen ist es auch so schwer, das loszulassen und halt auch zu sagen, hey, ich gebe das auf für etwas, wovon ich überhaupt nicht weiß, in welche Richtung geht es.
Richtig.
Eigentlich alles, wo man nicht spüren muss, finde ich. Also auch, es ja. muss gar nicht so was Pathologisches sein, wo man direkt weiß, ja, ich weiß, eigentlich sollte ich nicht jeden Tag trinken, sondern es ja. kann auch sowas sein wie die ganze Zeit am Hasseln sein und so ein totaler Workaholic sein oder ganz viel am Computer sein, immer Input bekommen oder immer mit anderen reden und unter Leute sein, nicht runterkommen können.
Ja, so immer dieses Passiv-Konsumieren von allem.
Genau, immer unter Stress stehen und irgendwas tun, um ja nicht kurz runterzukommen und zu spüren, weil dann komme ich ja in Kontakt mit mir und meinem Körper und dann kommen Gefühle und dann bin ich überfordert und das kann ich ja nicht aushalten. Und ich finde, da ist eben so Sucht eben, ja, so auch Sucht im Alltag, sowas wie, man kann ja sozusagen süchtig dann nach Stimulation werden, nach Arbeit, nach allem Möglichen, einfach sehr, sehr auch schleichend und manchmal gar nicht so gravierend erkennbar, dass es eigentlich einem selbst schadet und dass die Erlösung in dem Ganzen einfach, in Anführungszeichen, wäre, hinzuspüren und diese Gefühle mal zuzulassen. Und das ist am Ende dann die Krux, dass, das zu erkennen. Und das merke ich zum Beispiel auch im Moment unfassbar. Jedes Mal, wenn ich mal ins Spüren komme und so ein Gefühl befreien kann, dass ich danach so tiefenentspannt bin, dass ich die ganze Zeit dann, ich könnte die ganze Welt umarmen und denke mir so, warum war ich eigentlich mein Leben lang so angespannt? Das ist verrückt. Ich sag's, es ist verrückt.
Es ist wirklich verrückt, da fällt mir gerade ganz spontan. Ich hatte mal, das ist schon ein bisschen länger her, eine Klientin, die hatte zu mir gesagt, ja, ist das denn wirklich so einfach, Julia? Muss ich einfach nur spüren und zulassen und loslassen? Und ich schaue sie so an, ja, es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Es gibt kein es gibt kein Geheimrezept. Ne? Es gibt natürlich nicht den Masterplan, aber eigentlich, ja, es ist einfach, weil es liegt alles in dir. Ne? Der Körper ist ja nicht böse dir, sondern er kommt immer wieder zurück und man kann immer noch, auch nach 20 Jahren Essstörung sagen, ich schließe heute Frieden mit mir. Ich möchte die nächsten Jahre nicht in diesem Kampf leben und deswegen, es ist eigentlich einfach, aber irgendwie auch doch so schwierig, weil man schafft es häufig ja nicht alleine, das auch hinzubekommen, da überhaupt einen Zugang zu finden in den Körper und das ist auch nichts, was man mal so einfach schnell machen kann, ne? Sich einfach mal hinsetzen und sagen, boah, ich begegne heute mal meinen Todesgefühlen, sondern es ist halt, es ist so viel mehr als irgendwie so ein Punkt auf der To-Do-Liste, also es braucht ganz, ganz viel Zeit und einfach auch Vertrauen und einen sicheren Rahmen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Sehr schön. Das finde ich auch gut, dass du es gerade noch mal gesagt hast. Also wenn ihr euch beim Hören dieser Folge irgendwie in irgendwelchen Punkten wiedererkannt habt oder es auch von euch schon wisst, dass ihr vielleicht ein Bindungsentwicklungstrauma habt, dann immer wieder bitte Hilfe suchen, professionelle Hilfe, weil dieses Trauma zeigt sich ja auch einfach in diesem dysregulierten Nervensystem, also mit diesem Stressmodus. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, ist dann einfach, dass man mit jemandem arbeitet, professionell, der eben ein reguliertes Nervensystem hat, der überhaupt dich halten kann, diese Emotionen, damit sie nicht dich wieder überfluten. Und das ist wirklich ganz wichtig zu sagen, dass es nicht so einfach ist, dass ich mich jetzt mal einfach nachmittags hier hinsetze und einfach mal 5 Stunden Todesgefühle alleine durchlebe. Das ist auch nicht unbedingt sinnvoll. Aber ich wollte nur einfach eben auch kurz sagen, dass es möglich ist und dass es unfassbar befreiend sein kann, sich diesen Gefühlen dann zu stellen und das durchfließen zu lassen. Und dass es wirklich, wie du auch gesagt hast, auch nach 20 Jahren, nach wie vielen Jahren auch immer, immer noch möglich ist, zu heilen. Und dass es einfach nichts ist, was in dir in Stein gemeißelt ist oder dass jemand falsch ist oder chronisch krank, sondern es sind Gefühle, die stecken in dir drin und die dürfen raus. Und das ist machbar. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja, also jeder darf heilen, ne? In jedem Alter, in jedem Zustand. Das ist wirklich so wichtig.
Das finde ich ein absolut schönes Schlusswort, weil es einfach so mutmachend ist. Und Rieke, vielen, vielen Dank, dass du das gerade mit uns geteilt hast, dass du es schaffst, langsam die Gefühle zuzulassen. Und das auch so reflektiert und bewusst wahrnimmst. Das ist ja auch genau das, was wir hier ja irgendwo vermitteln wollen. Einfach es unverhüllt darzustellen. Es ist nicht alles schön und es ist nicht einfach. Aber ja, wie Julia gerade auch gesagt hat, es darf jeder heilen und egal an welchem Punkt man sich gerade findet.
Oh ja, und ich kann auch nur sagen, du musst keine Angst haben. Also es ist ein schöner Schmerz. Ich sag wirklich jedes Mal, es tut weh und das ist eigentlich der beste Schmerz, den ich je hatte, diese Gefühle heute in einem total sicheren Lebensgefühl eigentlich zulassen zu können, weil ich jetzt heute einfach nicht mehr in dieser Abhängigkeit und dieser Unsicherheit lebe wie damals und das ist wirklich schöner Schmerz und ich kann wirklich jedem dann nur draußen Mut machen, das wirklich auch zuzulassen und ich sag euch beiden auch ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr eure eigenen Erfahrungen hier geteilt habt, so unverhüllt und wir hoffentlich viele, viele Punkte dabei hatten, wo sich jemand wiedererkannt hat und danke für euer Vertrauen und ja, dass ihr beide heute auch so unverhüllt wart.
Ja.
Gerne.
Vielen, vielen sehr, sehr Dank, gerne. Julia, dass du wieder mal Gast bei uns warst.
Ja. Ja, sehr gerne. Also ich bin auch noch gerne ein viertes Mal zu Gast. Nein. Ich finde es jedes Mal eine ganz große Ehre, auch wenn gerade Leute das anfragen, ob ich noch mal hier sein darf. Und deswegen finde ich es super, super schön. Und ich finde, das ist immer wie so ein Gespräch unter Freunden einfach. Also es fühlt sich so an, als wären wir in so einem großen Wohnzimmer, so ein Therapiewohnzimmer und jeder teilt seine Sachen. Und also sehr ganz, schön. Ganz lieben Dank an dich, Rieke, und auch an dich, Janina.
Gerne.
Ja.
Sehr schön.
Ja, also wie ihr gerade gehört habt, wenn ihr Lust auf noch eine Folge mit der Julia habt oder speziell noch Themenwünsche habt, dann lasst es uns doch einfach wieder wissen. Wir freuen uns wie immer über Interaktion und gern über Instagram oder E-Mail-Adresse, da sind wir immer zu erreichen. Genau. Und auch heute nochmal unsere kleine Info. Wer uns gerne ein bisschen unterstützen möchte und unsere Arbeit monetär wertschätzen möchte, der darf uns gerne per PayPal wieder etwas Geld übersenden, damit wir einfach weiterhin so viel Zeit und Liebe und Herzblut in unserem Podcast stecken können. Wir bedanken uns schon mal an all diejenigen, die uns das letzte Mal etwas zukommen haben lassen. Da freuen wir uns sehr und wissen das auch total zu schätzen.
Das ist wirklich so ein Gefühl von Dankbarkeit gewesen, als da was von euch kam und so eine schöne Wertschätzung für unsere Arbeit hier. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an diejenigen, die schon irgendwie gesagt haben, ich schick da mal liebe Grüße rüber. Und die nächste Folge wird dann wieder die kleine Therapiestunde sein und wir hoffen einfach, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr was daraus mitnehmen könnt, schreibt uns gerne, schreibt Julia und dann wünsche ich euch beiden und euch da draußen jetzt noch einen wunderschönen Tag, egal welcher Tag gerade ist, an dem du diese Folge hörst und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Bis dann!
Tschüss!
Ciao!